Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Eckhard Rölke.
Guten Abend. In Berlin sollte das Exilmuseum ein großer Wurf werden, auch architektonisch. Doch es fehlt das Geld, um das ambitionierte Projekt wie ursprünglich geplant zu realisieren. Jetzt wird es kleiner geplant. Wir werden über die Hintergründe sprechen. Dann kommentieren wir die Entscheidung der Berlinale-Chefin Tattel, dem Druck nicht nachzugeben und also weiterhin die Berlinale zu leiten. Und wir lernen die palästinensische Autorin Ala Al-Khaisa kennen, schreiben über Gaza. Die Stiftung Exilmuseum hatte große Pläne. In Berlin sollte ein 4000 Quadratmeter großes Museum in der Nähe des Potsdamer Platzes entstehen. Das Museum sollte die Geschichte der Exilanten aus Deutschland nach 1933 erzählen, kombiniert mit dem Blick auf andere, auch ganz aktuelle Exilerfahrungen. 2020 fand ein Architekturwettbewerb statt, den die dänische Architektin Dorte Mandrup gewonnen hat. Die ursprünglich veranschlagten 27 Millionen Euro Kosten haben sich mittlerweile auf 130 Millionen erhöht. Jetzt wurden die Planungen für dieses große neue Ausstellungshaus gestoppt. Das Museum soll deutlich kleiner in einem denkmalgeschützten Altbau vorerst nahe dem Kurfürstendamm untergebracht werden. Wie konnte es so weit kommen? Wurde da rechtzeitig die Reißleine gezogen? Oder ist das Thema Exil vielleicht nicht mehr so wichtig, um es in einem eigenen, zeitgenössisch ambitionierten Museumsneubau zu behandeln? Darüber möchte ich mit André Schmitz sprechen. Der ehemalige Berliner Kulturstaatssekretär war Stiftungsratsvorsitzender bei der Stiftung Exilmuseum. Er ist jetzt am Telefon. Guten Abend, Herr Schmitz.
Ja, guten Abend.
Die Stiftung Exilmuseum, hat sich diese Privatinitiative mit dieser Größenordnung vielleicht etwas verhoben?
Ja, vielleicht muss man den Zuhörerinnen und Zuhörern sagen, dass ich seit 2 Jahren ja da nicht mehr Stiftungsratsvorsitzender bin in dieser Privatinitiative, sodass ich über die aktuellen Entwicklungen jetzt Ihnen da auch gar keine Auskunft geben kann. Grundsätzlich denke ich, ist es ein super Projekt aus der Privatinitiative entstanden. Hertha Müller, die Literaturnobelpreisträgerin, hatte an die damalige Bundeskanzlerin geschrieben und gesagt, wir brauchen ein Museum, was an die 500.000 Menschen deutscher Sprache erinnert, die vor den Nazis fliehen mussten, nachdem sie alles verloren hatten. Und das ist wirklich eine Leerfleck in der Erinnerungskultur dieses Landes. Deshalb die Idee ist großartig, privat angeschrieben von Bernd Schulz, der eine private Kunstsammlung versteigert hat, um das erste Geld in diese Stiftung zu geben. Die Pläne waren groß. Dorte Mandrup hat einen wunderbaren Entwurf, der einstimmig in der Jury damals gewilligt wurde, für den Anhalter Bahnhof hingelegt, den ich immer noch großartig finde. Ich denke, es ist an der Zeit, dass die Bundesregierung hier einsteigt. Es ist ein nationales Thema.
Lassen Sie uns noch mal kurz über den Standort sprechen, Herr Schmitz. Das ist ja nicht jedem geläufig, natürlich vor allem dann nicht, wenn man in Berlin nicht wohnt. Ein geeigneter Standort für dieses Museum war ja schon mit der Stadt ausgehandelt, nämlich ein Grundstück am Anhalter Bahnhof in Berlin-Kreuzberg. Nur der Bahnhofsportikus ist übrig von dem einst so eindrucksvollen Kopfbahnhof. Der sollte in das neue Gebäude integriert werden. Was hätten denn die Besucherinnen und Besucher des Exilmuseums an genau diesem Standort erfahren oder begriffen?
Die hätten begriffen, dass von diesem Bahnhof, Berlin hatte Kopfbahnhöfe, also nicht so ein Hauptbahnhof wie heute, sondern die Bahnhöfe, es gab mehrere, wie in Paris noch heute, Gare du Nord. Von diesem Anhalter Bahnhof wurde vor allen Dingen Rom, Paris, der Süden Europas angefahren. Und das war der Bahnhof, von dem ganz viele berühmte, aber auch nicht berühmte Exilanten ins Exil gegangen sind. Von dem Bahnhof, wo gingen auch Deportationszüge in die Vernichtungslager im Osten ab. Also ein historisch aufgeladener Ort, ein authentischer Ort. Und nachkriegsbedingt auch ein bisschen eine Wüste. Aber er liegt mitten im Erinnerungszentrum Berlins, unserer Hauptstadt, gegenüber vom Dokumentationszentrum für Flucht, Vertreibung und Versöhnung. Also dort, wo wir an die Vertreibung der Deutschen aus den ehemaligen Ostgebieten erinnern. Also inhaltlich großartige Bezüge. Die Stiftung des Topographie des Terrors ist fußläufig in der Nähe. Ein super Standort, eine Aufwertung städtepolitisch für die Stadt, baulich eine Aufwertung. Ja, also das bleibt, glaube ich, alles richtig.
Jetzt soll also eine Altbauvilla das Museum beherbergen. Dafür macht sich ja unter anderem auch die Nobelpreisträgerin Hertha Müller stark, die Sie auch schon erwähnt haben, Herr Schmitz. Ist die Villa denn den kuratorischen und inhaltlichen Ansprüchen überhaupt gewachsen?
Also die Villa sollte nur ein Provisorium sein, weil uns damals jedenfalls schon klar war, dass das Geld, die Summen, die Sie eben genannt haben, die letzten sind mir so nicht geläufig, aber selbst die wären ja im Verhältnis immer noch für 4.000, 4.500 Quadratmeter Museumsfläche auch immer noch durchaus angemessen, denke ich. Die Fasanenstraße war immer nur ein Provisorium und sollte die Zuschauerinnen und Zuschauer, die Besucherinnen und Besucher einstimmen auf das Thema. Als dauerhafte Lösung scheint sie mir dem Thema nicht angemessen.
Die Stiftung hat sich bislang über Spenden finanziert. Die Spender sind von einem ambitionierten, modernen Neubau ausgegangen. Und nun diese angestrebte Lösung in der Villa, in einer Seitenstraße zum Kuhdamm. Kann denn vor diesem Hintergrund und dieser kleinen Lösung, kann es denn sein, dass Spender ihr Geld vielleicht sogar zurückfordern?
Ja, das müssten Sie jetzt die aktuelle Leitung der Stiftung fragen. Da kann ich gar nichts zu sagen. Ich denke mal, wenn zweckgebundene Spenden waren, die für das große Projekt gegeben worden sind, dann müssen die entweder zurückgezahlt werden oder man muss mit den Spendern reden, dass sie auch mit der kleinen Lösung einverstanden sind. Ich von meiner Position aus würde immer sagen, wir müssen jetzt die Bundesregierung mit ins Boot kriegen. Das ist ein nationales Thema. Das Land Berlin, Sie haben es angesprochen, hat einen Erbbaupachtvertrag, den haben wir zu meiner Zeit noch ausgehandelt, über 99 Jahre zur Verfügung gestellt mit dem Bezirk Friedrichshain. Die Vorbereitungen sind alle gemacht. Die Stiftungsarbeit hat den internationalen Wettbewerb bezahlt aus privaten Mitteln. Übrigens, so eine große Institution von Privaten angeschubst wird, hat in Berlin durchaus Tradition. Die bereits erwähnte Topographie des Terrors, die 1992 als öffentlich-rechtliche Stiftung gegründet wurde, geht zurück auf eine private Initiative, die in dem ehemaligen Prinz-Albrecht-Palais, wo die Gestapo dann gehaust hat, wirklich die Öffentlichkeit darauf hingewiesen hat, hat da Grabungen gemacht, hat die Keller ausgegraben. Und heute ist es ein staatliches Museum. Der Verein, der damals die Grabung gemacht hat, sitzt heute mit im Stiftungsrat. Also es gibt Modelle, wie man das gestalten kann, denke ich.
Sie haben, Herr Schmitz, zweimal jetzt den Bund angesprochen, der da eigentlich einsteigen müsste. Haben Sie eine Erklärung dafür, warum das nicht längst geschehen ist? Oder anders gefragt, fehlt da so jemand wie der charismatische Gründungsdirektor Christoph Stölzel?
Der fehlt garantiert, der fehlt uns an allen Ecken und Enden dieses Landes. Dieser Intellektuelle, der uns alle angetrieben hat und der diese Idee ja seit der Gründung der Stiftung auch vorangetrieben hat mit seinem Tod, das war ein ganz schwerer Einschnitt. Wir haben ja neben Hertha Müller auch Joachim Gauck als Schirmherr. Wir hatten Gespräche mit Claudia Roth, die das Projekt toll fand, also die damalige Staatsministerin für Kultur, dann aber sich politisch vielleicht zu viele Baustellen hatte, keine Ahnung. Es braucht jetzt einen, vielleicht ist es der neue Staatsminister, der sagt, hier, es kann nicht angehen, dass dieses große Land an 500.000 Menschen nicht erinnert, die unser Staat vertrieben hat, nachdem man ihnen vorher alles geraubt hat. Das ist eine Leerstelle in der Erinnerungskultur und eine Leerstelle der Bundesrepublik Deutschland.
Nochmal zum Stichwort Mäzenatentum. In Städten wie Hamburg oder Frankfurt gibt es ja ein starkes Mäzenatentum. Warum ist das in Berlin doch ein bisschen anders? Für ein nicht gerade demokratisch konnotiertes Stadtschloss haben die Bürgerinnen und Bürger ja viel Geld springen lassen.
Also jetzt wollen wir nicht das eine mit dem anderen vergleichen, aber auch hier spielt wieder deutsche Geschichte eine Rolle. Ich komme aus Hamburg. Hamburg hat den Zweiten Weltkrieg finanziell, wirtschaftlich, jetzt hätte ich fast gesagt, glänzend überstanden. Berlin hat die große Rechnung gezahlt für das Verbrechen der Nationalsozialisten. Teilung, das muss ich Ihnen alles nicht erzählen. Es gibt keine überregionale Firma mehr in Berlin. Berlin ist arm, aber sexy, das ist es immer noch. Aber es hat keine Industriekraft. Die alten großen Familien Berlins, die Geld hatten, waren zu 80% jüdisch. Die haben wir vertrieben, umgebracht. Das Bürgertum, was so ein Projekt stemmen könnte, gibt es in Berlin in dem Ausmaß nicht. Deshalb war Bernd Schulz, der Inhaber der Villa Griesebach, schon ein Vorreiter, als er seine Sammlung hier hat versteigern lassen, um Millionen in den Aufbau dieser Stiftung, in den internationalen Wettbewerb zu stecken. Es sollte jetzt nicht in der Fasanenstraße stecken bleiben. Es wäre einfach zu schade.
Kein architektonisch ambitionierter Neubau vorerst an einem historisch bedeutsamen Ort in Berlin, sondern in einer Villa in einer Seitenstraße. Planänderung also beim Exilmuseum. André Schmitz war das, der ehemalige Stiftungsratsvorsitzende der Stiftung Exilmuseum. Herr Schmitz, ich danke Ihnen für das Gespräch. Guten Abend.
Ich danke Ihnen für Ihr Interesse.
Auf die schön einfache Frage, wollen Sie die Berlinale noch leiten? Hat die Berlinale Chefin Trisha Tuttle im dpa-Interview ebenso klar und einfach geantwortet. Ja, ich bin stolz auf mein Team und das Festival und möchte die gemeinsame begonnene Arbeit im vollen Vertrauen und mit institutioneller Unabhängigkeit fortsetzen. Der Kulturstaatsminister Weimer hatte im Nachgang der Berlinale für gehörigen Wirbel und für Verwirbelungen gesorgt. Die Bild-Zeitung hatte schon von Tuttles Abberufung geunkt. Und nun das Bekenntnis, das auch als Backpfeife für den Kulturstaatsminister man deuten kann. Ja, ich möchte meine Arbeit mit institutioneller Unabhängigkeit fortsetzen. Ein Kommentar von Matthias Dell.
Die Bezeichnung grober Unfug kennen die meisten aus der Umgangssprache. Dabei war grober Unfug mal eine Rechtsnorm, die heute Belästigung der Allgemeinheit heißt und einen sogenannten Auffangtatbestand darstellt. Ein juristisches Gefäß, um problematische Verhaltensweisen ahnden zu können, die von anderen Rechtsnormen nicht erfasst werden. Der parteilose Kulturstaatsminister Wolfram Weimer ist seit gut einer Woche auf der Suche nach einer Art Auffangtatbestand, um die Berlinale und ihre Leiterin Trisha Tuttle zu sanktionieren. Ihn stört der auf der Preisverleihung gemachte Vorwurf des Regisseurs Abdallah al-Khatib, Deutschland würde Beihilfe zum Genozid an den Palästinensern leisten, und das Zeigen von Palästina-Fahne und Tragen von Kufia bei einem Fototermin. Aber was daran antisemitisch ist und das Handeln des Kulturstaatsministers erfordern würde, das kann Weimar nicht erklären. Und weicht deshalb aus auf Vorwürfe wie Israel-Hass, den er nicht belegt, oder Aktivisten-Aggressivität, was ein ziemlich kreativer Auffangtatbestand ist. Wer Wolfram Weimar ernst nimmt, kann von diesem kulturpolitischen Aktionismus überrascht sein. 2025 warf sich der Kulturstaatsminister in einem programmatischen Text in der Süddeutschen Zeitung noch als Kämpfer für die Meinungsfreiheit in Schale, wollte die, Zitat, Korridore des Sagbaren, Erkundbaren und Darstellbaren möglichst weiten, anstatt sie zu verengen, Zitat Ende. Nun ist er es, der Meinungsfreiheit nicht aushalten kann, der haltlose Vorwürfe benutzt, um Stimmung gegen das bedeutendste vom Bund finanzierte Kulturfestival zu machen. Weimar-freundliche Journalisten wollten vergangenen Mittwoch schon wissen, dass der Kulturstaatsminister die Berlinale-Chefin Tuttle entlassen würde. Wegen von der Meinungsfreiheit gedeckten Äußerungen, die andere Menschen gemacht hatten. Jetzt ist vor allem der Kulturstaatsminister selbst beschädigt. Glaubwürdigkeit ist ein hohes Gut in der Politik. Wenn Weimar angeblich für Meinungsfreiheit streitet, um sie in Wahrheit da zu bekämpfen, wo ihm Meinungen nicht passen, wer soll ihn da noch ernst nehmen? Und im Kulturstaatsminister nicht vielmehr den reaktionären Kulturkämpfer erkennen, der das Grundgesetz nur dann hochhält, wenn es um die Durchsetzung der eigenen Agenda geht. Morgen berät Weimar mit der nicht entlassenen Trisha Tuttle im Berlinale Aufsichtsgremium über die Zukunft der Filmfestspiele. Vorab hat der Kulturstaatsminister von einem Verhaltenskodex gesprochen, damit, Zitat, solche Aktionen künftig unterbleiben, Zitat Ende. Diesen Verhaltenskodex gibt es. Er heißt Grundgesetz und das gilt leider auch für Wolfram Weimar. Das Amt des Kulturstaatsministers berechtigt nicht zu grobem Unfug.
Der Terroranschlag der Hamas am 7. Oktober 2023 hat die Welt verändert, vor allem in Israel, im Gazastreifen, im ganzen Nahen Osten. Die Suche nach den Geiseln, die Bombardierung des Gazastreifens, die Bodenoffensive Israels, das unermessliche Leid. In Deutschland, gerade auch in Berlin, war ein sprunghafter Anstieg von Antisemitismus zu beobachten. Und in dieser Situation hatte das Berliner Landesparlament beschlossen, 20 Millionen Euro zur Bekämpfung von Antisemitismus auszugeben. Und das trotz knapper Kassen. Bei der Vergabe der Gelder soll es, und das legen die Akten nahe, nicht mit rechten Dingen zugegangen sein, wie man so sagt. Die Vorwürfe, ein Teil des Geldes soll nach parteipolitischen Vorgaben und ohne vorherige Prüfung ausgegeben worden sein, 3,4 Millionen Euro. Das alles prüft zurzeit ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss. Heute nun ist die WhatsApp-Kommunikation zwischen einem CDU-Abgeordneten und der derzeitigen Berliner Kultursenatorin Sarah Wedel-Wilson bekannt geworden. Meine Kollegin Claudia van Laak, liegen diese Chat-Nachrichten ebenfalls vor? Frau van Laak, welche Erkenntnisse haben Sie denn nach dem Lesen dieser Nachrichten?
Ja, dass sich da ein CDU-Abgeordneter wirklich massiv in die Angelegenheiten der Kultursenatorin eingemischt hat und sogar versucht hat, ihr vorzuschreiben, wie sie ihre Arbeit zu machen hat. Ich zitiere mal aus einer WhatsApp, da heißt es, bitte den Haushaltsleuten die Anweisung erteilen, dass sie spätestens am Montag den Projekten das Geld auszahlen, andernfalls dienstrechtlich gegen die Mitarbeiter vorgehen. Oder ein anderer Chat, ich halte es inzwischen für unumgänglich beim Regierenden, das ist Kai Wegner, der regierende Bürgermeister, beim Regierenden die Entlassung von Friederici zu beantragen. Also das ist der Staatssekretär, den der CDU-Abgeordnete für unfähig hält und den er weghaben wollte. Also dieser CDU-Abgeordnete gemeinsam mit dem CDU-Fraktionschef, die wollten eben diese Liste mit 18 Projekten Volumen von 3,4 Millionen Euro durchdrücken bei der Verwaltung. Das ist ihnen auch gelungen. Und diese 18 Projekte sind nun eben durchgegangen, ohne vorherige Prüfung, ohne eine Jury. Das kennen wir ja normalerweise aus dem Kulturbereich. Da wird eine Jury einberufen und die prüft die Anträge. Das ist da alles nicht passiert.
Welchen Eindruck vermittelt denn die damalige Staatssekretärin Wedel Wilson in diesen Chats?
Also, mir liegen die Chats vor zu dem Zeitpunkt, wo sie schon Kultursenatorin ist. Da schreibt sie, erst wird ihr gratuliert. Ah, herzlichen Glückwunsch, Sarah, du bist ja jetzt hier die Kultursenatorin. Dann wird der Ton schnell schärfer und da merkt man, einmal wird's ihr zu bunt. Da schreibt sie dann zurück, bitte den Ton mäßigen, wir wollen beide dasselbe. Aber dieser Bitte kommt der CDU-Abgeordnete gar nicht nach und er schreibt dann, es muss jetzt wirklich mal vorangehen, du bist jetzt 3 Wochen zuständig und wir sind immer noch nicht weiter. Also er insistiert da. Und tatsächlich hatte ich bislang Sarah Wedel Wilson als sehr starke Kultursenatorin wahrgenommen. Also als eine Politikerin, die wirklich weiß, was sie will, die eigenen Akzente setzt, eigene Themen. Auch das Vertrauen der Kulturszene wieder gewonnen hat, nach dem Abgang von Joe Cialo. Das lief ja nicht so gut. Aber dieser Chatverlauf, der zeigt für mich wirklich ein anderes Bild, das einer schwachen Senatorin, die sich wirklich von einem einfachen CDU-Abgeordneten sagen lässt, was sie zu tun hat und ihn nicht in seine Schranken weist. Also fand ich schon sehr erstaunlich, aber auch ein bisschen erschreckend, muss ich sagen, wenn ich meinen persönlichen Eindruck hier wiedergeben darf.
Apropos Joe Cialo, liegen denn dem Untersuchungsausschuss auch die WhatsApp-Nachrichten des zurückgetretenen Kultursenators Cialo vor?
Interessanterweise nicht, denn sein Anwalt, der hat gesagt, Joe Cialo hat nie sein Diensthandy genutzt. Hat er behauptet, der Anwalt, immer sein privates, also er hätte sein privates Handy genutzt für die gesamte Kommunikation und deshalb gibt es keine Chatnachrichten von ihm, aber den Mailverkehr.
Welche Vorwürfe treffen denn den zurückgetretenen Kultursenator Cialo, welche die momentane Kultursenatorin? Kann man das auseinander dividieren?
Ja, das kann man ganz gut. Also Cialo hat alles von Anfang an vorbereitet, aber er hat am Ende nicht unterschrieben. Das hat eben Sarah Wedel Wilson erledigt und in dem Zusammenhang ist noch wichtig, dass normalerweise, wenn Kulturprojekte Anträge stellen, müssen sie, um Geld zu erhalten, auch so etwas wie einen Eigenanteil nachweisen, weil man sagt, okay, wir wollen ja da Profis haben, eine ordentliche Geschäftsführung, wir wollen nicht, dass das so Neulinge sind, die noch gar keine Ahnung haben von dem Geschäft. Deshalb Eigenanteil von 10%. Da hat Sarah Wedel Wilson gesagt, gegen das Gesetz, braucht ihr nicht, wir erlassen euch diese 10%. Auch ein wichtiger Punkt noch.
An diesem Freitag wird der Untersuchungsausschuss weitere Zeugen vernehmen. Wie geht's insgesamt jetzt weiter?
Also diesen Freitag noch einmal Zeugen aus der Verwaltung, die mit diesem ganzen Vorfall betraut waren. Dann haben wir im nächsten Monat die Abgeordneten und auch noch den Landesrechnungshof. Und dann Ende Mai wird es so eine Art Showdown geben. Da sind vorgeladen 3 Zeugen, die wichtigsten Zeugen. Der Staatssekretär, der vorherige Kultursenator Joe Cialo und die aktuelle Kultursenatorin Sarah Wedel Wilson.
Sarah Wedel Wilson, die Berliner Kultursenatorin. Sie ist unter Druck, viele Fragen sind offen. Die Hintergründe hat uns Claudia van Laak erläutert.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Der deutsch-iranische Schriftsteller Navid Kermani hat die Angriffe auf den Iran als Bruch des Völkerrechts bezeichnet. Die Bundesregierung gehe damit zu leichtfertig um, sagte Kermani im Deutschlandfunk. Der Publizist, der 2015 mit dem Friedenspreis des deutschen Buchhandels ausgezeichnet wurde, befürchtet, dass die USA den Iran blind bombardieren und es danach noch schlimmer werden könnte.
So wie es aussieht, will man die Infrastruktur zerstören, die militärische und auch politische. Und danach ist das Volk den gleichen Leuten ausgesetzt. Und wir haben ja gesehen, was im Sommer passiert ist, als der Krieg zu Ende war. Dann hat das Regime so richtig losgeschlagen gegen die eigene Bevölkerung. Und das Massaker im Januar hatte sicherlich auch damit zu tun, dass die Nerven dann eben bei diesen ohnehin schon sehr brutalen Leuten blank liegen.
Der Schriftsteller Navid Kermani. Mit Blick auf die Gräueltaten des iranischen Regimes an Zehntausenden seiner Gegner kritisierte er, der Westen habe die Verbrechen zu lange geduldet und man habe die Mittel des internationalen Rechts nicht ausreichend genutzt. Dabei sei eine rechtliche Aufarbeitung des Massakers ein Hebel, um die Führung in Teheran unter Druck zu setzen. Das London Philharmonic Orchestra bekommt einen neuen Chefdirigenten. In der Saison 2028/29 wird der Este Paavo Järvi die Nachfolge von Edward Gardiner antreten, wie der Guardian berichtet. Der 63-Jährige ist seit mehr als zwei Jahrzehnten künstlerischer Leiter der Deutschen Kammerphilharmonie Bremen. Seit 2019 ist er auch Chefdirigent des Tonhalle-Orchesters Zürich. Järvi studierte unter anderem am Los Angeles Philharmonic Institute bei Leonard Bernstein. Das London Philharmonic Orchestra, das er künftig leiten wird, hat er bereits als Gastdirigent kennengelernt. Paavo Järvi kündigte an, dass er auch Musik aus seiner Heimat Estland auf das Programm setzen wolle. Die Popwellen der ARD setzen jetzt KI-Stimmen in ihren Radioprogrammen ein. Für das gemeinsame Programm am Abend und in der Nacht wurde eine eigene künstliche Intelligenz entwickelt. Katharina Wilhelm.
Künstliche Intelligenz soll helfen, individuell zugeschnittene Wetter- und Verkehrsnachrichten in die jeweiligen Regionen zu spielen, in denen die Popwellen der ARD ein gemeinsames Programm senden. Dazu gehören auch SWR3, NDR2 oder MDR Jump. Die ARD-Popnacht wird zentral aus Baden-Baden moderiert. Bislang las der Moderator Wetter- und Verkehrsinfos aus ganz Deutschland vor. Künstliche Intelligenz kann nun 8 regional unterschiedliche Wetter- und Verkehrsmeldungen zusammenstellen. KI-generierte Stimmen lesen diese Meldungen dann vor.
Informationen von Katharina Wilhelm. Die Toten Hosen haben ihr letztes Studioalbum angekündigt. Es soll Trink aus, wir müssen gehen heißen und am 29. Mai erscheinen. Unter dem Motto geht die Düsseldorfer Punkrock-Band um Sänger Campino dann ab Juni auch auf Tour. Durch Deutschland, Österreich und die Schweiz. Möglicherweise wird es die letzte sein. Die Toten Hosen schrieben auf Instagram, fast 45 Jahre nach ihrer Gründung schließe sich ein Kreis. Zusätzlich zum neuen und voraussichtlich letzten Studioalbum soll es ein Bonusalbum mit 25 alten Songs geben. Die Band hat sie mit befreundeten Musikern neu eingespielt.
Es gibt nicht viele Möglichkeiten, sich mit der Literatur zu beschäftigen, die aktuell von Autorinnen und Autoren im Gazastreifen kommt. Wir haben jetzt die Gelegenheit, eine palästinensische Autorin und Übersetzerin für Arabisch und Englisch kennenzulernen, Ala Ahaisi. Vor einem halben Jahr konnte sie Gaza verlassen. Mit einem Stipendium promoviert sie aktuell am Trinity College in Dublin. Im Februar war sie mit einem Schreibstipendium Gast im Literarischen Kolloquium in Berlin. In ihren Essays und Gedichten setzt sie sich mit der Realität in Gaza auseinander. Sie versucht, Worte zu finden für das, was sie in ihrer Heimat erlebt hat. Jaya Mirani hat Ala Ahaisi vor ihrer Abreise nach Dublin in Berlin getroffen.
Ala Ahaisi sitzt im Kulturzentrum Spohr in Neukölln, umgeben von Videos palästinensischer Performances und Fotografien aus Gaza. Sie schaut sich im Raum um, während sie spricht.
But that photo, it's really painful.
Sie zeigt auf eine Schwarz-Weiß-Fotografie an der Wand eine Serie von Aufnahmen der Küste Gazas.
All people in Gaza know each other. Yeah, in some way or another. And they're connected.
Aufgewachsen ist die Anfang 30-Jährige in Gaza. Dort studierte sie zunächst englische Literatur, dann Übersetzung an der Islamic University of Gaza. Von der Universität ist inzwischen nur noch Schutt übrig. Für ihre Promotion ist sie vor etwa 6 Monaten nach Dublin gekommen, dass sie für einen Monat für einen künstlerischen Aufenthalt in Berlin verlassen hat.
Es fühlt sich an wie 6 Jahre jetzt, nicht Monate.
Über ihr Leben in Gaza zu sprechen und über ihre Familie, die noch dort ist, fällt ihr sichtlich schwer. Immer wieder macht sie lange Pausen, es kommen ihr die Tränen. Wie ein Mensch so viel Zerstörung, Gewalt und Krieg ertragen kann, weiß Allah nicht. Nur, dass ihr das Schreiben und das Übersetzen hilft, etwas in Worte zu packen, das sie selbst kaum verbalisieren kann.
Ich habe einmal eine Geschichte der palästinensischen Autorin und Journalistin Fatima Hassoun aus Gaza übersetzt. In ihrem Stück »Ich habe keinen Wunsch mehr zu träumen« erzählt sie von ihrem Wunsch, während des Krieges in einer Waschmaschine gewaschen zu werden. Das mag schwer verständlich klingen für jemanden, der Krieg nicht kennt. Für mich hat dieses Bild viel Sinn ergeben.
Mittlerweile lebt Fatima Hassoun nicht mehr. Zusammen mit ihrer Familie ist sie bei einem israelischen Luftangriff in Gaza 2025 getötet worden. In dem Essay »The Double Life of a Palestinian Translator«, erschienen 2025, schreibt Allah, wie es war, ihren Text zu übersetzen.
Aus Gaza zu übersetzen bedeutet nicht nur den Völkermord zu dokumentieren, sondern auch die gewöhnlichen Momente des Lebens, die der Krieg auszulöschen versucht. den Duft von Orangenblüten vor einem Luftangriff, die Stimme eines Kindes, das in einem Klassenzimmer Gedichte rezitiert, das bald zerstört sein könnte.
Für Allah ist das Übersetzen auch ein politischer Akt und ein Ringen zwischen zwei Sprachen, die unterschiedlicher kaum sein könnten. Arabisch, ihre Muttersprache, die poetische Sprache, und Englisch, die Sprache des Rechts, der Politik, der Neutralität. Mitunter belässt Allah deshalb fremdartige Elemente des arabischen Textes, die nur Menschen in Gaza verstehen.
Ich habe zum Beispiel das Wort Sanana stehen lassen. Das ist ein Wort, das wir in Gaza für Drohnen verwenden. Es ist sehr laut und sehr, sehr nervig, damit sich die Leser fragen, was Sanana ist und warum es nicht einfach nur Drohnen heißt.
Die Liebe zur Sprache hat Allah früh entwickelt. Zuerst in arabischen Gedichten bei Mahmoud Darwish, Edward Said, der ägyptischen Schriftstellerin Radwa Ashur. Und dann auch in der englischen Literatur.
I'm obsessed with Jane Eyre.
Ich bin besessen von Jane Eyre. Manchmal ertappe ich mich dabei, wie Jane zu schreiben, was wirklich seltsam ist.
Jane Eyre und Alaa al-Khaizi, eine Romanheldin aus dem viktorianischen England und eine palästinensische Schriftstellerin. Ungleiches, aber doch passendes Paar, beide mit einer bemerkenswerten Widerstandsfähigkeit und Unabhängigkeit. Mit dem eigenen Schreiben hat Allah erst vor etwa einem Jahr angefangen. Der Auslöser, eine E-Mail von James Heaney, einem Anglistikprofessor an der Carlow University in Irland, der sie bat, einen arabischen Text für seine Studierenden zu übersetzen.
In dem Text wird beschrieben, wie der Himmel während des Krieges zur Waffe wird. Als ich dem Professor dann meine Übersetzung zurückschickte, habe ich ihm auch geschrieben, dass es mir überhaupt nicht schwer gefallen ist, zu verstehen, was er ausdrücken wollte. Und er hat mir geantwortet: Allah, warum schreibst du nicht selbst etwas darüber?
Seitdem schreibt sie am liebsten Essays, ab und zu auch Gedichte. Allerdings, das Schreiben fällt ihr schwerer, seitdem sie Gaza verlassen hat.
Es ist mein erster Ramadan außerhalb von Gaza, ohne Familie und Freunde. Also bin ich zur Sonnenallee gegangen, in der Hoffnung, dort Gesellschaft zu finden, umgeben von arabisch, palästinensischen Flaggen und all dem arabischen Essen. Aber es war eigentlich schwer.
Ihre Zeit in Berlin hat ihr klargemacht, dass sie Irland vermisst, wo auch ihre Schwester mittlerweile lebt, auch wenn es nur einen Ort gibt, an dem sie wirklich sein möchte, an dem sie versucht, mit ihrem Schreiben zurückzukehren.
The version of Allah who lived in Gaza for 30 years is the best version of myself.
Jaya Mirani hat die palästinensische Autorin Alaa al-Khaizi in Berlin getroffen. Ihr Text »Das Doppelleben eines palästinensischen Übersetzers« ist online in dem Journal Encounters in Translation auf Deutsch, Englisch und Arabisch zu finden. Sherlock Holmes hat das Krimi-Genre geprägt wie kaum eine andere Figur. Der Meisterdetektiv, der seine Fälle mit Geschick und Logik löst und nicht durch Zufall oder andere glückliche Umstände. Über ihn gibt es zahlreiche Filme und Serien. Diese Woche kommt eine neue dazu, Young Sherlock. Außerdem stellt uns Simone Schlosser eine weitere neue deutsche Serie vor. Die heißt, wie der fiktive Ort, an dem sie spielt, Kacken an der Havel.
Die Serie hat schon einen Rekord aufgestellt, noch bevor sie überhaupt gestartet ist. Mehr als 220 Millionen Mal wurde der Trailer zu Young Sherlock in der ersten Woche geklickt. Häufiger als jeder andere Serientrailer von Streaming-Anbieter Prime Video im gleichen Zeitraum. Die Erwartungen sind dementsprechend hoch. Und die Serie liefert, insbesondere was die Abwechslung betrifft. Young Sherlock ist eine Mischung aus Western, Martial Arts und einem Hauch von Harry Potter. Eine actionreiche Detektivgeschichte, die immer mehr zum Familiendrama wird.
Sherlock Holmes, Sir. Ein ungewöhnlicher Name.
Du musst mir etwas versprechen. Du musst dich von Ärger fernhalten.
Kein Ärger mehr, Mutter.
Sherlock Holmes ist 19 und das schwarze Schaf der Familie. Während sein älterer Bruder Karriere bei der Regierung macht, sitzt er im Gefängnis. Weil er zwar damals schon brillant und talentiert ist, das bislang aber nur für seine eigene Belustigung nutzt. Das ändert sich aber bald. Dank seines Bruders wird Sherlock Holmes vorzeitig entlassen und an die Elite-Universität Oxford versetzt. Allerdings nicht zum Studieren, sondern zum Putzen. Doch dann stirbt ein Professor. Eine Bombe explodiert und Sherlock Holmes beginnt zu ermitteln. An seiner Seite sein späterer Widersacher, damals noch bester Freund, James Moriarty.
Ich war immer eher Denker als Kämpfer. Sie müssen sich nicht gegenseitig ausschließen. Kämpfen ist eine Kunst.
Krieg ist eine Kunst.
Young Sherlock ist ein charmantes, schnelles, kurzweiliges Krimi-Abenteuer. Mit deutlich mehr Action, als man es sonst von der Figur kennt. Aber auch ihren typischen genialen Momenten. Gespielt wird der junge Sherlock von Hero Finds Tiffin. Seine Figur ist jugendlich arrogant, aber noch nicht ganz so abgebrüht, wie es der Sherlock Holmes später ist. Aber er weiß schon um seine eigene Genialität. Nur, was er damit anstellen soll, das weiß er bislang noch nicht. Und so ist diese Serie auch eine Coming-of-Age-Geschichte, in der sich Sherlock Holmes Schritt für Schritt von seiner Familie emanzipiert. Und schließlich auch von seinem besten Freund. Doch das dürfte Stoff für eine weitere Staffel sein. Viel wurde zuletzt darüber geschrieben, dass Streaming-Serien, besonders die von Netflix, immer simpler werden. Dass sie ihrem Publikum nichts zutrauen und die Figuren ständig die Handlung erklären. Dass die Serien sowieso nur noch im Hintergrund laufen, während das Publikum parallel auf Instagram, TikTok oder in irgendwelchen Chats hängt. Die gute Nachricht, es gibt sie noch, die anderen Serien, die sich etwas trauen. Aber sind sie deshalb auch besser? Die Rede ist von der deutschen Serie Kacken an der Havel. Die heißt wie der fiktive Ort, in dem sie spielt. Und ja, das ist natürlich ein Wortspiel.
Irgendwo in Brandenburg liegt Tonis Heimat Kacken an der Havel.
Für die Vorscheinung bitte zur Kontrolle.
Und er war noch nicht mal angekommen, da konnte er schon an nichts anderes denken als...
Wann fahren Sie denn zurück nach Berlin?
4 Wochen.
Die Serie handelt von Tony, dem Rapper, der sein Heimatdorf einst verlassen hat, um in Berlin groß durchzustarten. Doch daraus ist nichts geworden. Jetzt ist er zurück in Kacken, erfolglos und pleite und sich seiner Schmach durchaus bewusst. Grund ist der Tod seiner Mutter. Und kaum ist die unter der Erde, will Toni auch wieder weg. Aber er hat die Rechnung ohne seine Familie gemacht. Als da wären seine Schwester, die Dorfpolizistin, sein Stiefvater, der jünger ist als er selbst, und sein Sohn Charlie, von dem er bislang nichts wusste. Und so hockt Toni bald in der Provinz, versucht einen auf Vater zu machen und parallel doch noch einen Song zu schreiben. Während die Bürgermeisterin des Dorfes, die Schauspielerin Veronika Ferres, eine Intrige gegen seine Familie plant. Es ist eine skurrile, überdrehte und komplett irrsinnige Serie. Mit grellen Farben und Einfällen und einer animierten Babyente als Erzählerin. Aber irgendwie hat sie was.
Junge, weg jetzt! Wo sind überhaupt deine Eltern?
Na, du bist hier und Jana ist weg.
Du bist Janas Kind, okay? Keine Ahnung, was du denkst, aber ich bin nicht dein Vater.
Doch?
Nein.
Doch?
Nein!
Doch. Kacken an der Havel stammt von den Brüdern Alex und Dimitri Schad. Und dass diese Serie nicht komplett scheitert, liegt vor allem an dem Rapper Fatoni, mit bürgerlichem Namen Anton Schneider. Er spielt die Hauptfigur ernsthaft und aufrichtig. Und mit einer gewissen Selbstironie. Die gilt übrigens auch für den Streamingdienst. Denn einige der schönsten Pointen liefert Netflix selbst. Und das ist am Ende vielleicht das Beste an dieser Serie. Denn ein Format, das seinen eigenen Auftraggeber parodiert, lebt offenbar noch.
Meine Aufmerksamkeitsspanne ist durch Streamingdienste massiv gestört. Mein Interesse für etwas hält maximal 2 Wochen.
2 Wochen reichen, gar kein Problem. 2 Wochen schreibe ich Songs.
Gut. Aber es muss ein Hit dabei sein.
Simone Schlosser mit einem Blick auf 2 aktuelle Serien. Die deutsche Serie Kacken an der Havel ist zu sehen auf Netflix und Young Sherlock läuft ab morgen auf Prime Video. Und nun hier ein Fazit, der Blick in die Feuilletons von Gregor Sander.
Wie wird es mit der Berlinale und ihrer Leiterin Trisha Tuttle nach dem Streit über die Äußerungen des syrisch-palästinensischen Regisseurs Abdallah Al-Khatib auf dem letzten Festival weitergehen? Trisha Tuttle will weitermachen. Was will Weimar? Titelt die Frankfurter Allgemeine Zeitung und die Süddeutsche Zeitung fragt ratlos, ist das jetzt ein Happy End? Diese Frage kann auch Sabrina Chamaitat im Berliner Tagesspiegel nicht beantworten, sieht allerdings eine gestärkte Berlinale-Leiterin. Tuttles Aussagen kann man so verstehen, dass sie selbst schwankte, sich aber durch den Rückhalt von Kollegen bestätigt fühlte. Und dass sie sich bei der Führung des Festivals auch künftig nicht allzu sehr von der Politik reinreden lassen will. Die Frage, wie das dann nun aber der Kulturstaatsminister sieht, beantwortet Andreas Kilb in der FAZ folgendermaßen. Der wahre Druck lastet also nicht auf der Intendantin, sondern auf Wolfram Weimer. Die deutsche Filmbranche war, auch wegen ihrer Abhängigkeit von Fördermitteln des Bundes, fast das einzige Kultursegment, in dem er vor dem Wirbel um die Berlinale noch ein relativ hohes Ansehen genoss.
Wenn er dieses Renommee nicht restlos verspielen will, muss er Tattel entgegenkommen, ganz gleich, was einige sogenannte Kulturexperten der Kanzlerpartei dazu sagen. Eine mehr als verwirrende Schlussfolgerung zieht David Steinitz in der SZ aus dieser verfahrenen Situation. All die Künstler, die zuletzt den deutschen Kulturstaatsminister angegriffen haben, als er unter Verdacht stand, Tattel abschütteln zu wollen, müssen jetzt ihren Lippenbekenntnissen Taten folgen lassen. Wer kommendes Jahr einen neuen Film fertig hat, sollte seine Solidarität bekräftigen, indem er ihn nicht nach Cannes und Venedig gibt, sondern zu Tattel kommt. Dass der Kulturstaatsminister bei seiner Arbeit offensichtlich sehr gern nach der Gesinnung fragt, erklären uns Jörg Henschel und Felix Stephan ebenfalls in der SZ. Wolfram Weimer kann Künstler, die sich um eine Förderung bewerben, vom Verfassungsschutz überprüfen lassen. Von dieser Möglichkeit wurde bei der Auszeichnung zum Deutschen Buchhandlungspreis auch Gebrauch gemacht. In diesem Jahr hat die Jury Wolfram Weimers Haus eine Liste von 118 Buchhandlungen vorgelegt, die sie für preiswürdig hielt. Als die Liste zurückkam, befanden sich darauf allerdings nur noch 115 Buchhandlungen. Das BKM hatte 3 Buchhandlungen gestrichen: Schwarze Risse in Berlin, The Golden Shop in Bremen und Rote Straße in Göttingen. Alle 3 Buchhandlungen wurden übrigens für ihre Arbeit in der Vergangenheit noch vom BKM ausgezeichnet und werben damit auf ihren Webseiten. Noch absurder wird es, wenn die SZ-Autoren berichten, was denn der Verfassungsschutz nach der Überprüfung mitteilt. Wenn die Ministerien beim Verfassungsschutz um eine Überprüfung bitten, erhalten sie von dort nur den Bescheid, dass Erkenntnisse vorliegen oder eben nicht. Worin diese Erkenntnisse genau bestehen, teilt der Verfassungsschutz nicht mit. Mit einer ordentlichen Portion Sarkasmus wird dann in der SZ losgerätselt. Wird in der Buchhandlung die Diktatur des Proletariats vorbereitet oder nur das Kapital gelesen? Und liegen im Schaufenster Romane von Antisemiten wie Knut Hamsun aus oder die Werke bekannter BDS-Aktivisten wie der indischen Schriftstellerin Arundhati Roy? Erkennt der Verfassungsschutz solche Unterschiede? Versteht er Literatur? Versteht er Ironie? Wir verstehen an dieser Stelle die Kulturförderpolitik nicht mehr so richtig, aber für alle Künstler, die aus dem Hause Weimar kein Geld mehr bekommen, hätte die Tageszeitung Die Welt da noch eine Idee. Peter Maffay und Sarah Connor haben schon ihren Beitrag zur deutschen Verteidigungsbereitschaft geleistet. Jetzt bereitet sich die Bundeswehr wieder auf Auslandseinsätze vor. Militärexperten fordern auch die Kulturschaffenden auf, sich dort als Staatsbürger zu beweisen.
Der Blick in die Feuilletons war das von Gregor Sander. Und das war's, unser heutiges Fazit mit Eckhard Röhlke am Mikrofon. Ich danke für Ihr Interesse. Guten Abend.